Stehen wir also wieder vor einem entscheidenden Wendepunkt? Das sind Fragen, die ich jetzt an einen Virologen, einen der führenden in Deutschland, stellen kann. Ich freue mich sehr, dass Professor Hendrik Streeck bei uns ist. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie dramatisch ist die Situation in Deutschland jetzt gerade? Ist es 5 vor 12? Ist es 5 nach 12? Ist es Mitternacht?
Ja, ich finde, diese Vergleiche, die bringen nicht viel. Sie machen eher ein wenig Angst, weil sie natürlich signalisieren, dass die Situation ernst ist. Aber die Situation ist durchgehend ernst. Das Virus ist da, Teil von unserem Leben, und wir müssen damit leben lernen. Mhm. Wir werden jetzt einen starken Anstieg der Infektionszahlen sehen. Und was Frau Merkel vorgerechnet hat mit 19.200, finde ich auch eine realistische Zahl. Ich glaube aber, dass die Bürger sich im größten Teil sehr gut an die Maßnahmen halten. Und wir haben es mit vielleicht einigen wenigen zu tun, die ja sich nicht an die Regeln halten. Aber trotz allem werden wir einen Anstieg weiter sehen.
Warum sehen wir denn einen Anstieg? Ist es nur die Unvernunft oder hat das was mit dem Wetter zu tun? Womit hat das zu tun?
Ja, es ist wie eben alles multifaktoriell. Das ist nicht nur eine Sache, woran man das festmachen kann. Das Wetter spielt in jedem Fall eine Rolle. Wir sind mehr drinnen, wir sind mehr enger beieinander. Wir kommen einfach auch weniger in die Durchlüftung unserer Lungen. Und zusätzlich sehen wir natürlich auch, dass die Abstände dadurch kleiner werden untereinander. Einige sind unvorsichtiger, einige sind vielleicht überdrüssig der Maßnahmen. Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen, dass wir einen Anstieg sehen werden, aber wir sehen sie eben auch in ganz Europa, was darauf hindeutet, dass das Wetter eine Rolle auch spielt.
Weil Sie Europa ansprechen, es gibt wirklich interessante Karten, die uns zeigen, dass Deutschland im Moment, das ist ja eine Momentaufnahme von heute, wenn Sie das einmal sehen, was um uns herum ist, das ist alles viel stärker im roten Bereich, als es Deutschland ist. Ist das aber ein Zeichen dafür, dass wir uns genauso einfärben werden wie unsere Nachbarländer?
Das ist natürlich schwer vorherzusagen, aber ich nehme schon an, dass Deutschland auch einen deutlichen Anstieg sehen wird. Und wir können das Virus ja nicht aufhalten komplett. Also eine Eindämmung in dem Sinne, dass wir das Virus nicht mehr haben werden, das geht nicht. Und da wird sich Deutschland auch weiterhin färben. Die Frage ist, mit was für einer Geschwindigkeit? Und wie gut wir das kontrollieren, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet ist.
Sie haben letzte Woche gesagt, 20.000 Neuinfektionen am Tag sollten uns keine Angst machen. Es gab natürlich sehr viel Kritik. Eine davon kam unter anderem von Karl Lauterbach. Und der hat sie geäußert hier in der Sendung vor einer Woche.
Manchmal hört man ja 20.000 Fälle am Tag, das könnten wir uns leisten. Ja. Wenn man sich das vor Augen führt, wenn das, sagen wir mal, die Altersverteilung wieder ist, die einigermaßen repräsentativ ist, dann würden jeden Tag 200 Menschen würden sterben. Und auf jeden, der stirbt, kommen ja 10, 15 oder mehr, die also lange mit der Krankheit kämpfen oder zum Teil auch bleibende Schäden behalten. Das darf man nicht unterschätzen.
20.000 Neuinfektionen, sagt er, sind 200 Tote am Tag. Wollen Sie das denn in Kauf nehmen?
Also da ist ganz viel falsch in dieser Aussage gerade drin. Also erstmal würde ich das nicht im Kauf nehmen wollen. Das ist ja polemisch, das zu sagen. Weil alles, was man ja macht, ist, dass man schwere Folgeschäden und Todesfälle verhindern will. Und man muss aber in dieser Situation schauen, wie man das, also Schäden aller Art am besten eindämmt. Und Schäden sind eben nicht nur Corona-Tote. Schäden sind eben auch verschobene Operationen, können dadurch entstehen. Schäden entstehen auch durch verlorene Existenzen. Da gibt es eine ganze Facette an Schäden, die entstehen können. 200 Tote pro Tag bei 20.000 Infektionen empfinde ich als sehr hoch gerechnet. Da gibt es andere Rechnungen, die eine sehr viel niedrigere Sterblichkeitsrate sehen. Aber ich finde es müßig, über Todesfälle zu reden. Weil es geht ja nicht um Todesfälle, sondern es geht darum, dass wir das Virus so weit kontrollieren, dass wir insgesamt Schäden verhindern, aller Art.
Und ab welcher Zahl werden Sie denn dann besorgt, wenn es nicht 20.000 sind?
Ich finde auch den Vergleich mit den Infektionszahlen müßig. Es gibt Hochrechnungen, die sagen, dass wir im Frühjahr, März, April bis zu 60.000 Infektionen pro Tag gehabt haben könnten, aber nicht mitbekommen haben.
Weil wir zu wenig getestet haben?
Wir hatten einfach gar nicht die Kapazitäten, so viel zu testen. Mhm. Viel entscheidender finde ich auch, dass man die stationären Fälle sich anschaut und weiß, wie viele Menschen stationär oder intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Jetzt nehmen wir an, wir haben einen großen Ausbruch in einem Altenheim gehabt. was passiert ist, was passieren kann. Und wir haben plötzlich 50 Menschen, die stationär behandelt werden müssen. Da habe ich mehr Sorge vor, als wenn wir 150 junge Raver, die infiziert sind und nur milde Symptome haben. Ich habe keine Sorge davor, wenn 150 Raver infiziert sind und es nicht ins Altersheim bringen. Und das ist eigentlich auch die Krux der Diskussion. Wir sollten uns viel mehr darauf konzentrieren, wie wir die Risikopatienten und die Patienten, die das Risiko haben, einen schweren Verlauf zu haben, besser schützen können.
Ja, es kann aber ein Raver natürlich eine Pflegekraft sein und zack ist das Virus im Altenheim.
Gut, darüber kann man aber ja diskutieren, wie man sowas verhindern kann. Man kann zum Beispiel Pflegepersonal, Krankenhauspersonal sehr viel enger monitoren. Man kann auch die Antigen-Tests nur vorhalten für solche Berufsgruppen, damit wir Einträge verhindern in die Altenheime und Pflegeheime. Aber gleichzeitig kann man auch die Verhinderung innerhalb des Pflegeheims, also dass es weitergegeben wird von einem Erkrankten zum nächsten, das auch verhindern. Eine komplette Verhinderung eines Eintrags wird so oder so nicht möglich sein.
Sie sagen, ja, wir sollen eben nicht nur auf eben die Zahlen gucken, diese Neuinfektionen, sondern eben andere Zahlen mit einbeziehen. Welche wären das denn?
Ich sehe es eben als wichtig an, dass wir die Infektionszahlen natürlich nicht vernachlässigen. Wir sollten auch weiterhin die Infektionszahlen mit einbeziehen.
Aber nicht nur.
Genau, aber die machen auch nicht Sinn, alleine die Infektionszahlen anzuschauen, ohne die Anzahl der Tests. Das ist das Erste. Das Nächste ist, wir müssen die stationäre Belegung und die intensivmedizinische Belegung mit einbeziehen. Damit man genau solche Szenarien abdeckt, haben wir milde Infektionen, haben wir schwere Infektionen. Wo ist das Infektionsgeschehen? Und das kann man relativ gut in Schwellenwerten definieren.
Sie haben eine Ampel, die Sie selber vorschlagen. Geben Sie mir doch mal ein Beispiel. Also Köln zum Beispiel hat heute gemeldet 70 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Damit ist Köln nach der jetzigen Ampel, nach den jetzigen Kriterien, tiefrot. Wenn Sie jetzt dann andere Zahlen mit einbeziehen, wo wäre Köln dann?
Ja, also dazu müsste man wissen, was die stationäre Belegung ist in Köln und die intensivmedizinische Belegung sowie die Kapazität der Betten für Köln und würde dann aus den, wenn wir nur die Infektionszahlen solitär betrachten, würde man annehmen, dass von den 70% vielleicht 1%, vielleicht 5%, das sind die Erfahrungswerte von den Gesundheitsämtern dort, dass die dann vielleicht stationär behandelt werden müssten. Und diese 7 Betten oder, jetzt habe ich zu hoch gegriffen, vielleicht diesen einen Bettzahl pro Tag würde man freihalten für einen potenziell stationären Verlauf, sodass man über jeden Faktor Infektionszahl, stationäre und intensivmedizinische Belegung solitär einen Schwellenwert erreichen kann, aber das als eine Kombination wahrscheinlich sehr viel häufiger ist.
Also wenn ich es richtig verstehe, bei 70 Neuinfektionen wären Sie noch nicht alarmiert, solange es genügend freie Intensivbetten gibt, solange noch nicht zu viele im Krankenhaus behandelt werden und solange man zum Beispiel weiß, das ist jetzt ein Ausbruch, den ich klar sehen kann und der ist lokalisierbar. Ist es das, was Sie meinen?
Ich kann die Frage nicht ganz beantworten, weil ich eben nicht weiß, was für ein Ausbruch es sein soll.
Aber Sie meinen, man muss das alles mit dazu einrechnen und nur die 70 pro 100.000 sind nicht die Zahl, auf die wir starren sollen.
Wenn es, sagen wir, es sind 70 stationäre Fälle mit einem Mal, dann wäre ich beunruhigt und würde, weil wir dann zu wenig Plätze hätten für all die anderen, die potenziell eine stationäre Belegung brauchen. Okay. Sind es 70 Fälle von milder Symptomatik oder keiner Symptomatik, dann wäre ich nicht beunruhigt, dann wäre für mich die Ampel auf grün.
Was wissen wir eigentlich mittlerweile über die Sterblichkeit? Das ist ja der zweite Punkt, eben, den Professor Lauterbach angesprochen hat. Also, wie hoch ist die Sterblichkeit tatsächlich im Verhältnis zu den Infektionen? Wie viele Menschen sterben, wenn sie sich infiziert und schwer infiziert haben? Wissen wir da jetzt mehr?
Ja, also da gibt es ja einen relativ breiten Range, wie wir die Sterblichkeit einschätzen. Herr Lauterbach hat eine Studie zitiert, die in meinen Augen viel zu hoch gegriffen ist, was bei einer 1%igen Sterblichkeit liegen würde. Es gibt viele Daten, die zeigen, dass die Sterblichkeit niedriger liegt. Im Grunde läuft es darauf hinaus, in was für einer Bevölkerung die Sterblichkeitsrate getestet wurde. Mhm. Wir haben in Heinsberg, was auch durchs Review-Verfahren durchgegangen ist und das auch gut durchgegangen ist, haben wir eine Sterblichkeitsrate von 0,37% gezeigt. Plus, minus, es gibt natürlich einen Fehlerbereich von 0,24 bis 4,1%. Aber ist ja diese einzelnen 0,% das ist ja nicht ausschlaggebend. Aber es ist nicht das Killer-Virus, wie wir es am Anfang befürchtet haben. Aber es ist trotzdem ein sehr ernstzunehmendes Virus.
Und Sie sagen, es wird nicht mehr verschwinden. Sie sagen, man muss eben lernen, damit zu leben. Was sind denn die wichtigsten Stellschrauben? Also wir hören eben neben den Zahlen, dass Restaurants geschlossen werden sollen. Also Frankreich hat jetzt eine Ausgangssperre verhängt. In Tschechien werden die Schulen geschlossen. Was wären denn die Maßnahmen, wo Sie sagen, die sind in jedem Fall geeignet, um das Infektionsgeschehen so beherrschbar zu machen, dass eben die Gesundheitssysteme nicht überlastet werden?
Ich würde auf jeden Fall nicht versuchen, dass die Menschen jetzt gezwungen sind, zu Hause zu bleiben und in Innenräumen sich zu versammeln. Weil im Grunde wir wissen, dass es die größten Ausbrüche in privaten Feiern vor allem zu Hause, also im privaten Umfeld gibt. Meine Befürchtung wäre eher, wenn wir jetzt um 23 Uhr Sperrstunde haben, dass die Menschen dann ja nicht irgendwie aufhören, sich zu treffen, sondern nach Hause gehen, dort feiern und dort sich dann eher anstecken. Mhm. Draußen oder bei Veranstaltungen ist im Grunde ja ein kontrolliertes Milieu, wo ein Setting, wo aufgepasst wird, dass Infektionen vermieden werden. Das ist im privaten Haushalt nicht. Mhm. Und wenn man wirklich an Stellschrauben eigentlich drehen will, dann müsste man in die Privatsphäre, also in den privaten Haushalt mehr eingreifen.
Das ist natürlich das Schwierigste.
Genau.
Die Impfung. Jens Spahn hat gesagt, Anfang des Jahres könnte man optimistischerweise mit einem Impfstoff rechnen. Sie waren lange nicht so optimistisch. Sind Sie mittlerweile ein bisschen besser in der Prognose da?
Keiner kann vorhersagen, ob ein Impfstoff kommen wird oder nicht. Das habe ich vom Anfang an gesagt. Es kann sein, dass der erste Impfstoff wunderbar funktioniert. Mhm. Das ist eben dem verschuldet, dass man das nicht sagen kann, weil es ein verblindeter Versuch ist. Weder die Ärzte noch die Studienleiter noch die Patienten wissen oder Teilnehmer wissen, was sie bekommen haben. Nur das Data Safety Monitoring Board, also das, die das überwacht, wissen, wer welchen Impfstoff bekommen hat. Und die würden nur eingreifen, entweder wenn es Nebenwirkungen gibt oder der Impfstoff zu gut ist. Und da beides nicht passiert ist bisher, glaube ich nicht daran, dass wir jetzt eine super Waffe haben im Januar. Mhm. Eher vielleicht ein Kompromiss, wenn einer kommen sollte, der eine gewisse Effektivität hat, aber uns nicht jetzt die Pandemie beenden würde.
Aber die Medikamente scheinen effektiver zu sein, als wir am Anfang dachten. Sonst wäre Donald Trump nicht so fit, oder?
Also die Behandlung von Donald Trump ist ja sehr schwer einsehbar. Also was da wirklich passiert ist, er hat ein Medikament bekommen, was noch gar nicht zugelassen war. Das geht zwar, also mit bestimmten Programmen, aber dieses Medikament wurde zum Beispiel gerade gestoppt, also in der weiteren Erprobung, weil es schwere Nebenwirkungen gegeben hat bei einem Patienten. Okay. Und es ist in der Erprobungsphase. Also daher weiß man wirklich nicht, also von der Therapie, anders gesagt, würde ich nicht viel ableiten.
Also wir sind insgesamt in der Erprobungsphase beim ganzen Thema immer noch. Danke für den Einblick in diesen speziellen Moment an diesem heutigen Abend. Vielen Dank, Professor Strick.
Vielen Dank. Dankeschön.